Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Deutscher Meister wird nur der BVB, zumindest im Jugendbereich und zumindest, wenn man die letzten Jahre einigermaßen als Trend hernimmt. Warum das seit 2 Jahren nicht mehr wirklich zutreffend ist und warum das eigentlich eher etwas zu zelebrieren ist, als darum sich irgendwie Sorgen zu machen, versuchen wir heute ein wenig mehr zu beleuchten. Da das Ganze als 2-stündiger Monolog unfassbar langweilig wäre, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt, habe mir wirklich einen Experten aus diesem Bereich dazu geholt. Hallo Sven!
Hallo, hi. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ist mir eine absolute Ehre und ist ja auch teilweise mein, nicht Zugpferd, aber zumindest mein großes Feld der Leidenschaft in den letzten Jahren. Ich hoffe, das ist zumindest in den bisherigen Episoden immer mal so ein bisschen wieder durchgewrungen und folglich dachte ich, machen wir heute eine Ausgabe, die, je nachdem wie lange sie wird, entweder eher auf den Punkt als auch eher auf Ohren wird. Das werden wir noch herausfinden. Aber dennoch versuchen wir heute mal ein wenig in die ganze Jugendwelt einzutauchen, wollen dabei sowohl die U23 als auch insbesondere die U17 und die U19 ein wenig beleuchten und reden dann darüber, welche Spieler es da insbesondere auf dem Zettel zu haben gilt, aber auch wer in den letzten Jahren eben die großen Zugpferde waren in der Hinsicht. Wie gesagt, um einmal hier die ganzen Hörer bestmöglich abzuholen, die in den letzten Jahren vielleicht weniger mit Jugendfußball zu tun gehabt haben, sage ich mal, versuche ich mal einen Mini-Exkurs, da Borussia Dortmund in den letzten 2 Jahren tatkräftig das ganze System hat umstellen lassen und nach titelreichen, aber outputarmen, insofern, dass einfach wenige Spieler aus der U19 in die erste Mannschaft hochgekommen sind, hat man insbesondere angestoßen von Thomas Broich und letztes Jahr dann eben auch mit Paul Schaffran als Nachwuchsleistungszentrumleiter radikale Änderungen im ganzen Jugendbereich durchgezogen, insbesondere in der Mannschaftszusammenstellung. Und das wenn man es ganz, ganz grob zusammenfassen möchte, muss man bilanzieren, dass der Fokus nicht mehr darauf liegt, dass man eben Titel gewinnen soll, sondern eben, dass die Entwicklung der einzelnen Spieler an erster Stelle steht. Wer das Ganze nochmal ein wenig mehr in schriftlicher Form nachlesen möchte, wir hatten vor, ich glaube, knapp einem Monat jetzt ein Interview veröffentlicht, eben mit den beiden Masterminds, sage ich einfach mal. Ich durfte da als Teil der Delegation auch dabei sein. Das hat mir wirklich extrem Spaß gemacht, dieses Interview zu führen. Und ich glaube auch, dass es einen extrem guten Überblick gibt, was da jetzt eigentlich gerade Sache ist. Wir werden hoffentlich, denke ich daran, Volker, nochmal den Link zu schicken, dass man auch relativ schnell auf dieses Interview kommt. Und folglich hoffe ich einfach mal, dass wir heute ein wenig Licht ins Dunkle bringen können, wie diese ganzen Mannschaften performt haben. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Truppe an und ich würde sagen, das ist die U23. Sven, magst du einmal ganz, ganz grob darstellen, was mit der U23 im letzten Jahr passiert ist? Obwohl man ja aus der dritten in die vierte abgestiegen ist, war das ja nicht zwingend ein verlorenes Jahr.
Nee, würde ich überhaupt nicht sagen. Unsere U23 ist ein bisschen anders als viele andere U23. Wir haben oft Jahre davor viel auf den Zwang gehabt, in der dritten Liga zu bleiben, beziehungsweise in die dritte Liga zu kommen. Wir hatten viele Jahre, wo wir ein Auf und Ab hatten mit vielen Aufstiegen, vielen Abstiegen. Haben uns dann aber jetzt auch in der dritten Liga gehalten mit unserer U23 und haben das aber auch nur geschafft, indem wir eigentlich externe Spieler verpflichtet haben. Das heißt, wenig auf unser eigenes NLZ. Wir haben wenig Spieler in unserem eigenen NLZ in den U23-Reihen gehabt und haben das jetzt geändert mit dem Abstieg der U23 in die Regionalliga West. Genau, Mike Thuberg kam dann als neuer Trainer, ehemalig U19, dann U23, hat übernommen, viele neue NLZ-Spieler aus der U19, aus dem Jahrgang davor haben die Truppe neu bestückt und dann ging es los. Ging aber nicht gut los. 8 Spiele hatte Thulberg gehabt. Danach ging er nach Dänemark. Ist ja auch gebürtiger Däne, ist gegangen. Daniel Rios hat übernommen, Co-Trainer gewesen von Mike Thulberg. Und hat das interimistisch erstmal übernommen, hat das gut gemacht, sehr gut gemacht. Und genau, dann haben wir mit vielen neuen Jungs, auf die wir hoffentlich noch eingehen werden, hat sich da einen guten Kader, eine gute Struktur zusammengebaut. Und damit sind wir dann auch gut durch die Saison gekommen. Und am Ende sind wir dann 5. Platz geworden bei einer qualitativ guten Regionalliga West und bei einem sehr zusammengewürfelten und sehr neuen Kader auch mit vielen jungen Leuten. Das würde ich sagen, passt grob
Ja,
erstmal.
das, die Jungheit des ganzen Kaders wurde immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Also nur ein paar Spieler zu nennen, die da immer wieder ihre Einsätze bekommen haben. Also da gibt es natürlich die, die jetzt auch in der ersten Mannschaft angeklopft haben. Wir sprechen hier von Samu Inácio, Luca Reggiani, Matty Albert, aber auch welche, die in den letzten 2 Jahren bereits ihre ersten Einsatzzeiten bekommen haben. Da sind insbesondere Aimo Kaba, Filippo Mane. Oder auch Moussa Kaba zu nennen, der vermutlich dann, ich würde jetzt sagen, der größte Rohdiamant war, der in diesem Kontext eingesetzt wurde, was vielleicht auch einfach mal unterstreicht, dass die U23 ein bisschen einen anderen Stellenwert bekommen hat, würde ich sagen. Denn es kam zumindest mir so vor, du darfst mich da sehr gerne unterbrechen, wenn ich da jetzt Quatsch erzähle, aber es kam mir immer so ein bisschen vor, dass die U19. Dass der Schritt von der U23, von der U19 in die U23 eigentlich eher ein wenig verpönt war. Dass es eher so gegolten hat, dass die hochbegabten Spieler eigentlich talentiert genug sein sollten, aus der U19 direkt in den Profikader zu kommen. Ich denke hier unter anderem an Kjær Wettjen, Jamie Gittens und all von Konsorten. Wettjen hat dann ja auch noch, nachdem er praktisch in sein Profidebüt gegeben hat, einige Einsatzzeiten bekommen im letzten Drittliga-Jahr. Aber würdest du mir zustimmen, dass ein wenig ein Umdenken stattgefunden hat, auch wenn die U23 in der vierten Liga einfach ein bisschen weniger sexy wirkt, als vielleicht sowohl in der dritten Liga, als auch im Vergleich mit dem Sprung von U19 zu den Profis?
Zu 100%. Also ich glaube auch, dass man damals, wenn man von der U19 des BVB in die U23 geschoben wurde, dass es eigentlich hieß, ist vorbei für dich bei uns, weil du nicht das Ceiling hast für die erste Mannschaft, aber irgendwie wollen wir dich noch nicht abgeben, weil wir glauben, dass du noch ein bisschen Geld in die Kassen bringst. Und das hat sich auf jeden Fall geändert. Allein dadurch, dass man die Leute so jung hochgeschoben hat. Also Benkara war 18, als er jetzt im Sommer hochgeschoben wurde, Feddersen war 18. Kaba war 16, also im Sommer noch, wo er aber leider verletzt war. Diallo war damals 17, Albert war 16. Das sind alles Jungs, die jetzt durch Broich und auch Schaffran den Weg aufgezeigt bekommen. U23 ist was Positives, geht da ruhig hin, weil wir wollen euch früh fördern auch und ihr sollt so schnell wie möglich diesen Herrenbereich an die Hand bekommen und dadurch auch so schnell wie möglich zu den Profis kommen. Und ich glaube, dass es jetzt vor allen Dingen wurde diesen ganzen jungen Jahrgängen gut eingeschärft und man zeigt das ja jetzt auch mit einem Albert, aber vor allem mit einem Inacio und auch einem Reggiani, dass die Jungs trotz U23 immer noch die Chance haben auf erste Mannschaft.
Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also man muss ja immer noch so ein bisschen dann differenzieren. Also es gibt sicherlich viele Spieler, also Nick Czerny, Elias Benkara, Jonas Feddersen ist jetzt, glaube, meine ich auch, der Vertrag ist jetzt auch
Genau,
ausgelaufen.
Feddersen und
Czerny
Czerny.
genauso. Genau, also das ist jetzt kein Automatismus, dass du aus der U23 in den Profikader übernommen wirst, aber ich glaube, dass die Chance einfach deutlich höher ist. Wie es jetzt eben auch, Albert hat ja auch diesen in Klammern noch Zwischenschritt gemacht, bevor er dann eben sein Profidebüt bekommen hat. Ich glaube, das ist einfach als allgemeines Zeichen enorm wichtig. Wenn man jetzt nochmal auf die ganze Saison guckt, also mit Mike Thulberg, der hat dann als solcher einfach so ein bisschen Vorarbeit geleistet, bevor dann eben sein Co. Dani Rios übernommen hat. Was aber auch sehr interessant war, war, dass Rios so ein bisschen mehr, glaube ich, diese neue DNA wiedergespiegelt hat, mit ein bisschen aggressiver in dem, wie er die Leute eingesetzt hat. Er hat das, ich sag jetzt mal, einheitliche Spielsystem, das man eigentlich jetzt aus den jungen Jahrgängen schon kennt und versucht zu etablieren, hat er versucht durchzuziehen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das noch nicht zwingend unter Thulberg so, aber da kann ich jetzt auch, wie gesagt, falsch liegen. Und man hat sich einfach sehr, sehr stabilisiert nach einem schwierigen Saisonstart und dann auch mit dem Umbruch mit Thulberg, der eben die Chance hatte, einen dänischen Erstligisten zu trainieren und jetzt Zweiter geworden ist. Ich glaube, der AGF ist Meister
Genau,
geworden in
zweiter.
Dänemark, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Thulberg ist Zweiter geworden, nachdem er lange geführt hat. Also auch ein bisschen BVB-DNA ist jetzt auch in Dänemark gelandet. Aber wie dem auch sei. Also ich würde sagen, die U23 hat schon ein neues Polish einfach bekommen in der Hinsicht.
Ja, also würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich habe mir, ich weiß nicht, ich würde sagen, 90% der Spiele der U23 auch angeschaut. Und ja, unter Thulberg war es, also wie so viele auch gedacht haben, die sich auch davor mit der U19 beschäftigt haben, eine Katastrophe. Also die drei Niederlagen am Stück am Anfang der Saison, die kamen nicht ohne Grund. Es war, wie du schon sagtest, es war auch kein 4-3-3 implementiert, es war 4-4-1-4-1. Wir sind oft zu einer Dreierkette mit invasiven Außenverteidigern haben das auch benutzt durch Krefsun und so. Und also es war viel Tohuwabohu und Rios hat das irgendwie alles ruhig gemacht. Ich fand, das war ein sehr logischer und auch ein sehr guter Schritt, intern Thulberg irgendwie zu ersetzen. Und Rios hat ja jetzt auch eine Jobgarantie bekommen über den Sommer hinaus, obwohl man sich mit Loic Vervé irgendwie laut Gerüchten ihn irgendwie haben wollte, also den Co-Trainer von HSV. Und genau, Rios hatte dieses 4-3-3 auch implementiert, was auch davor schon in den U-Jahrgängen sehr gut lief. Hirschnagel, Lehmann, Gorges haben das alles schon, ja, haben es alles schon benutzt. Und ich finde, man hat es auch gemerkt. Also die Stärken, die sind auch gut zur Geltung gekommen. Denn Krefsun hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben in der IV haben wir viele Lösungen gehabt im Ballbesitz und vorne hat es dann oft in der Box ein bisschen gehadert. Die Chancenverwertung war die komplette Saison durch eine Katastrophe. Aber wir sind in die Box gekommen. Wir haben viele, viele Chancen uns kreiert. Kaba hat auch nochmal einen Riesenschritt gemacht diese Saison. Und genau, das auch noch zu Reggiani, das kann man auch nochmal sagen. Reggiani hat ja sein Bundesliga-Debüt vor seinem U23-Debüt gegeben. Also er war U19-Spieler, wurde direkt hochgezogen und U23 kam erst danach für, weiß nicht, vier Spiele, glaube ich, oder drei Spiele insgesamt waren es für Reggiani. Das zeigt auch, diese Symbiose ist perfekt. Die Jungs, obwohl sie oben sind, hadern nicht, den Schritt nochmal zurückzugehen und ihre Spielzeit dann auch in der U23 zu holen. Das musste Mané ja auch leider das komplette Jahr erfahren, dass er immer wieder pendeln musste zwischen den beiden Jahrgängen.
Ich finde, also ich, das mag vielleicht ein Hot Take sein, aber ich glaube, Reggiani ist auch noch meiner Meinung nach ein bisschen näher an der U23 dran als an den Profis. Also ich verstehe, dass man dem jungen Spieler die Fehlerkultur eigentlich noch weiterhin so ein bisschen sein musste wie in der U19, beziehungsweise in den ganzen Jugendmannschaften. Aber ich habe da immer noch, wenn er so spielt, wie er aktuell spielt, habe ich da zumindest ein paar Bedenken, was seine Zukunft angeht. Also auf limitierter Sample Size fand ich, war Mané der bessere Innenverteidiger. Also der hat zwar diesen einen Ultra-Bock auf St. Pauli geschossen, aber gegen Inter oder in der ersten Halbzeit gegen Heidenheim fand ich ihn besser als ein Großteil von dem, was ich bei Reggiani gesehen habe.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe ja auf den sozialen Netzwerken habe ich U23, U19 und U17 potenzielle Kader für die neue Saison zusammengestellt und da habe ich auch Reggiani noch in die U23 gepackt, beziehungsweise ich sehe ihn auch in der U23. Einfach weil der Schritt war so riesig und der Schritt war auch gut. Also ich lieber 10-mal Reggiani mit 10-mal Fehler als einmal Süle mit einem Fehler. Und aber ich sehe ihn auch in der U23 und Mané ist natürlich auch 3 Jahre älter, aber auch der viel bessere Spieler und ist auch meiner Meinung nach wäre Stammspieler Nummer 1 in dieser Saison gewesen, wäre er nicht verletzt gewesen. Aber genau, Reggiani sehe ich auch was vor allen Dingen die Körperlichkeit und die Blicke haben für die Gegner, wo stelle ich mich hin, wie kann ich die Laufwege besser abfangen und so, das braucht eine U23 auch noch enorm, hatte auch keine guten U23-Spiele, muss man sagen. Die waren auch wirklich nicht gut. Deswegen erweiterten Kaderplatz in der ersten Mannschaft und U23 Stamm mit Benkhara ist da, glaube ich, die beste Lösung.
Der zeigt aber einfach nur wieder mal, wie viel einfach richtig laufen muss, weißt du? Wenn Mane irgendwie jetzt zweimal die Chance hatte, sich mehr oder weniger einen Stammplatz zu etablieren oder zumindest sich für den solchen zu empfehlen und bei dem einen halt eine rote Karte zieht und dann halt erstmal ein halbes Jahr raus ist und dann sich wieder alle für ihn vor ihm verletzen und er eigentlich wieder die Chance bekommt und dann 1,5 Spiele in seinem zweiten Slot, sage ich jetzt einfach mal, direkt sich wieder den Muskelfaserriss zieht und wieder für die ganze Saison raus ist, weil auch eben Reggiani dann eben reingeworfen wird, was ja auch, müssen wir uns ja auch nichts vormachen, das ist ja primär der Grund gewesen, dass er hochgezogen wurde. Das war ja nicht, weil er auf einmal einen Wunderschritt gemacht hat. Also es hat ja einen Sinn gehabt, dass die drei, die im Wintertrainingslager waren, Moussa Kaba, Mathieu Albert und Samu Inacio waren. Und Reggiani war da ja gar nicht dabei. Der war ja eigentlich vorgesehen, erstmal den Schritt U23 zu machen. Und auf einmal steht er dann in Mainz, oder gegen Mainz war es, glaube ich, in der Halbzeit da unten dran und wird zur Halbzeit eingewechselt. Folglich, also es gibt einfach viel mehr externe Faktoren, als man da irgendwie von einer linearen Entwicklung ausgehen könnte, wenn man über junge Spieler redet. Du hast eben Felix Hirschnagel angesprochen, beziehungsweise das 4-3-3. Das hat eigentlich nach einer perfekten Überleitung geschrien. Ich wollte dann nur ein paar noch Punkte noch machen und du hast ja auch noch einige gute gemacht. Folglich würde ich tatsächlich jetzt mal die Brücke schlagen zu U19, wo ich tatsächlich auch ein bisschen mehr mitreden kann als in der U23, wo mein Wissen, sage ich mal, ein bisschen rudimentär ist, weil tatsächlich habe ich mir in der Hauptrunde fast alle Heimspiele angeguckt. In der Hinrunde war ich leider noch nicht in Deutschland. Aber auch hier gibt es famose, nicht famose, hier grundlegende Änderungen, insbesondere eben, dass eben ein neuer Trainer gekommen ist. Felix Hirschnagel kam aus München von 1860. Enorm viele Neuzugänge aus der U17. Wenn ich mir das richtig rausgeschrieben habe, gab es 12 tatsächlich, die hochgewechselt sind. Und dann kamen auch noch mal zwei dazu im Winter. Wie gesagt, es war eine blutjunge Truppe, die da an den Start gegangen ist, mit Spielern, die teilweise noch U16 spielen hätten dürfen. Und doch feierte man Achtungserfolge, insbesondere in der Youth League, auswärts bei Juventus, auswärts bei Manchester City und bei Kopenhagen. Ebenso muss man, das mache ich gleich, und hat gleichzeitig noch bittere Niederlagen einstecken müssen, insbesondere gegen spanische Mannschaften zu Hause, gegen Athletic Bilbao hat man ordentlich auf die Mütze bekommen, mit 0-4 Villarreal. Hat in einem umkämpften Spiel 1-2 gewinnen können. Das war aber im Endeffekt grundsätzlich so eine kleine Formdelle während der U17-WM, wo halt eben viele der besten Spieler einfach anderweitig beschäftigt waren, was ja auch ein wünschenswertes Ergebnis ist, wenn deine besten Spieler dann in ihrem jeweiligen Land bereits zu Leistungsträgern werden. Ich glaube, Samu Inácio ist auch Torschützenkönig dieser U17-WM geworden. In der Youth League konnte man dann eben in der Zwischenrunde überwintern. Die erste Ligaphase wurde als erste abgeschlossen. Im Pokal ist man dann, meine ich, im Achtelfinale müsste es gewesen sein, gegen den VfL Bochum ausgeschieden. Und dann gab es eben zur Winterpause die angesprochenen Albert, Inacio und dann früher oder später auch Reggiani, die dann eben hochgeschoben wurden. Dafür sind dann eben Till Burkhardt und Keron Kagermann aus der U17 nachgerückt. Und in der Hauptrunde ist dann eigentlich gut losgegangen mit dem 3-2 gegen Holstein Kiel. Dann ist irgendwann so ein bisschen der Wurm drin gewesen. Insbesondere defensiv hat man boah, einiges, ich sag jetzt mal, einige wackelige Spiele gehabt. 4 Tore, zweimal gegen Wolfsburg, 3 gegen Augsburg, Kiel, gegen Heidenheim hat man 3 kassiert. Oft im Rückspiel gegen Schalke gab es 3 Tore. Insgesamt 26 Mal musste Aaron Held hinter sich greifen, der Torhüter. Wie würdest du denn trotzdem, trotz des Ausscheidens, jetzt in der Hauptrunde diese ganze Saison bewerten?
Überragend. Also neuer Trainer, komplett neues Team, neue Vision ja auch, neue Spielweise und trotzdem auch eine riesen Belastung für die Jungs, die insgesamt ja mit Youth League, mit Liga, mit Pokal und mit Premier League, International Cup 4 Turniere gespielt haben in der kompletten Saison. Und das alles zusammen macht für mich im Output. Macht das für mich eine überragende Saison aus. Hirschnagel hatte einen Punktedurchschnitt von 1,19 insgesamt. Das ist eine sehr gute Statistik. Er hat viele neue Spieler geformt und das trotz einer hohen Verletzungsanfälligkeit. Also wir haben mit Jan-Luka Riedl eigentlich vor der Saison der Shootingstar der Verteidigung, auch erst 16, 6 Monate Ausfall. Wir haben mit Tim Degener einen Ausfall kompensieren müssen, der auch ein halbes Jahr raus war. Wir haben mit Ichibasi natürlich ja auch den Ausfall gehabt, der Goalgetter war und dann auch vorne weniger lief. Wir haben mit Ahmad Naci, der auch ein halbes Jahr ausfiel. Also wir haben viele Langzeitverletzungen gehabt und auch viele Leute, die eigentlich Stammspieler waren und die trotz ihres jungen Alters auch die Qualität hatten, um so Spiele, die man eigentlich dann verloren hat, ziehen zu können. Und die hat man verloren und trotzdem hat man es kompensiert und hat trotzdem am Ende mit dem Premier League International Cup, wo man zu sehr großen Teilen beteiligt war mit den U19-Spielern, hat man trotzdem einen Titel gewonnen, hat beim Westfalenpokal war lange dabei, bei der UEFA Youth League sich super präsentiert, vor allen Dingen am Ball, super Spiele gehabt und dann natürlich aber auch gegen die guten spanischen Mannschaften auch verloren. Aber all in all würde ich sagen, war das eine sehr, sehr gute Saison und man dürfte sich nicht beschweren.
Ja, also ich habe das sogar, glaube ich, sogar vergessen, nebenbei zu erwähnen, dass man dann eben zum ersten Mal seit zig Jahren nicht in der Hauptrunde bzw. in der Endrunde dabei war. Und doch konnte man das verkraften. Also der Premier League Internationals Cup ist so ein bisschen U23, U19 gemischt gewesen. Das war tatsächlich ein Großteil U19, was auch schon wieder Wahnsinn ist, wenn man überlegt, was für junge Spieler da teilweise mit dabei waren. Gleichzeitig kann man das natürlich auch der U23 positiv anrechnen, dass man damit sowohl Trainerteam als auch mit einigen Spielern da immer wieder nach England rüber gejettet ist. Und Mannschaften, die teilweise einen Marktwert von über 20 Millionen hatten, reihenweise geschlagen hat. Das ist etwas Neues gewesen, weil das kann man schwer vergleichen mit dem, was Borussia Dortmund vorher gemacht hat, aber ist ein überragendes Achievement. Das kann man gar nicht anders formulieren. Ich glaube, die einzelnen Spiele zu besprechen, wäre jetzt so ein bisschen zu tief. Aber ich glaube, der Grundtenor ist auch einfach, dass es enorm attraktiv war, diese Spiele anzugucken. Also mir hat das immer enorm viel Spaß gemacht, da irgendwie an der Seitenlinie zu sitzen und sofort irgendwie die ganzen Konzepte zu erkennen. Und es war einfach enorm klar, wie sie gespielt haben. Das hat wirklich, wirklich gut gefallen. Und du hast Jan-Luka Riedl angesprochen, der, ich glaube, ich habe das erste Spiel, das ich dieses Jahr geguckt habe, war auswärts in Leverkusen. Das habe ich in einigen Episoden auch sogar ansatzweise schon mal erwähnt, weil Jan-Luka Riedl hat eine Leistung damals abgerufen, das habe ich selten gesehen in meinem ganzen Leben. Also, ich habe wirklich an der Seitenlinie gestanden und irgendwann nur noch das Spiel gespielt, wann verliert Jan-Luka Riedl seinen ersten Zweikampf? Er hat keinen Zweikampf in diesem Spiel verloren. Also, der hat alles weggeräumt, was irgendwie ging. Das war vollkommen verrückt. Und dann fällt er eben ein paar Wochen später aus und man muss seine Innenverteidigung neu bilden. Dann bestand sie eben aus Luca Reggiani und Romeo Ritter, der auch relativ interessant als solcher ist, aber auch nicht die Erfahrung hat, die man eigentlich normalerweise hat auf der Innenverteidigerposition, eine Position, die sehr von ihrer Physis lebt. Und dann hat man da einfach mit Ritter und früher oder später Pautani, der, ich glaube, auch 16 ist noch.
Ja,
Also
war sogar
das war
eigentlich für
schon
die
enorm.
U17 auch eingeplant und ist dann auch erst,
Ja.
weil Reggiani dann auch öfters Profitraining hatte, ist dann auch erst hochgezogen worden. Also er wäre eigentlich noch Teil der U17 gewesen überhaupt. Deswegen ist das schon beachtlich, was die Jungs da auch kompensiert haben an Qualität.
Absolut. Und du hast halt schon Elchibasi angesprochen, der Mannschaft sehr gefehlt hat in der Hauptrunde, meiner Meinung nach. Also die Verletzung hat sich alleine dadurch bemerkbar gemacht, dass Justin Hoy seines Zeichens eigentlich eher ein Achter auf einmal falsche Neun gespielt hat und das für seine Verhältnisse auch relativ solide gemacht hat, wobei ich es immer wieder auffällig fand, dass seine besten Aktionen immer dann kamen, wenn er sich eigentlich in seine ursprünglichen Räume hat zurückfallen lassen. Also wenn er dann eben sich wieder mal so ein bisschen abkippen hat lassen, in den linken Halbraum, dann war er um ein Vielfaches komfortabler, was ja auch irgendwie logisch ist, wenn er vorher noch nie Stürmer gespielt hat. Es gibt es noch Spieler zu erwähnen, die eigentlich. Ja, Tim Degener, du hast eben gesagt, der war 6 Monate raus. Kann es sein, dass du den verwechselt
Auf jeden
hast?
Fall sehr lange. Also ich kann jetzt keine.
6 Monate wären wir ein bisschen. Das wäre ein bisschen sehr viel. Also
Na, er
zumindest
hat im
erinnere ich
März
mich
noch
nicht daran, den
gespielt,
6 Monate
ja.
rausgesehen zu
Ja,
haben,
er
aber
hat im
es.
März noch gespielt. Also dann 3 Monate knapp, ja.
Ja, okay. Aber das ist einer, also wirklich einer der wenigen, also der Spieler, die mich am meisten positiv überrascht haben. Also in dem Leverkusen-Spiel, das ich eben angesprochen habe, hat er, nee, hat Romeo Ritter sich schnell verletzt. Und der eigentliche Achter in Tim Degener kann auch einfach zurückgezogen werden und hat dann mit Gianluca Riedel die Innenverteidigung gebildet.
Ja.
Und die haben beide haben halt wirklich zu Null gespielt. Das,
Also, da empfehle
und
ich.
gleichzeitig kann er halt Linksverteidiger spielen, er kann Achter spielen, er kann Sechser spielen, er hat Rechtsverteidiger gespielt. Der Typ ist halt wirklich wie ein Schweizer Taschenmesser. Den kannst du einfach irgendwo aufstellen und er spielt dir seinen Stiefel runter. Der hat athletisch jetzt vielleicht nicht das Profil, mit dem er jetzt der nächste Superstar wird, aber ich. Als das, was er ist, hat er mir unglaublich gut gefallen. Hattest du noch irgendeinen Spieler, der dir so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist?
Jetzt auf Schlag würde ich erstmal trotzdem nochmal sagen, also ich empfehle jedem, das UEFA Youth League das erste gegen Juventus Turin sich anzuschauen, weil dieses Spiel war eigentlich perfekt. Man hatte so viele Ausfälle noch in der Zeit und trotzdem haben diese ganzen Spielprinzipien direkt ineinander gegriffen und es war so ein schönes Spiel. Degener hatte auch LV gespielt, Reggiani, man hat da richtig gesehen, was der für eine Qualität hat. Und Albert und Inacio haben da auch noch U19 gespielt und die beiden haben so gut harmoniert. Genau, aber also, wenn ich nochmal hervorheben wollen würde, sind vor allen Dingen Duarte und Fahrenhorst. Wenn ich sogar Fahrenhorst sogar noch mehr, weil der Junge ist 17 und Kapitän einer U19, die, also, und er selber war überragend. Also, für alle, die nicht kennen, er ist Sechser, er ist vor allen Dingen Spielmacher und so ein abgezockter Typ, der so, also wirklich eine Vision am Ball hat, die haben wenige und er gleicht am Ball auf jeden Fall Moussa Kaba von den Qualitäten jetzt schon und er hat eine überragende Saison gemacht, gespielt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendein Spiel aktiv verpasst hat. Ich glaube nicht eins. Hat auch so gut wie überall
Mir würde auch
gespielt.
keins einfallen, um echt zu
Genau,
sein.
ja.
Also der war wirklich
Also
Dauerbrenner.
ich gucke gerade mal, er hat jedes Spiel gestartet, also wirklich ausnahmslos jedes Spiel, außer das Halbfinale und Finale vom Premier League International Cup. Ich finde, das ist eine überragende Quote für einen 17-Jährigen, der sein erstes U19-Jahr spielt. Und ja, ich freue mich extrem auf die neue U19-Saison mit ihm dann auch auf der 6 wieder. Ja, und Duarte ist. Ja, da kommen wir vielleicht noch später zu, aber Duarte ist wirklich ein überragender Junge. Auch letztes Jahr im Winter gekommen für die U17 ein halbes Jahr und dann auch so schnell adaptiert an U19-Niveau und auch, also Bellingham-eske Züge und einfach ein schöner Spieler, schöner Kicker. Und da, ich empfehle euch wirklich jedes Spiel, was öffentlich zur Verfügung steht, von der U19 sich nochmal anzuschauen, weil. Das zeigt, wie gut diese Jungs eigentlich wirklich auf ihrem Niveau und vor allem in ihrem Alter performt haben. Da gibt es genug Spieler, auch die Premier League International Cup Spieler, die sind meistens auch vom BVB selber gestreamt worden. Die sind bestimmt auch noch offen, online irgendwo zu finden. Und ich empfehle euch das wirklich, weil das schöne Spiele waren und die Jungs wirklich auch ihren Hack verdient haben, weil die wirklich eine grandiose Saison gespielt haben mit so viel, also die haben so viel auf sich genommen und. Genau, das sind so die Spieler, wo ich auf jeden Fall sagen würde, die haben es sich verdient, nochmal einen Shoutout zu bekommen.
Luke Fahrenhorst, seines Zeichens übrigens Sohn von Bochum-Legende oder ehemaligen Bochum-Spieler Frank Fahrenhorst, was ich sehr lustig finde, weil sein Spitzname, wie mir von Bochum-Fans zugetragen wurde, war Gif-Fahrenhorst, weil er sehr immer gerne dafür gut war, einen eigenen Lapsus sich zu schießen und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ein Eigentor geschossen hat oder mal so einen katastrophalen Fehlpass und sein Sohn könnte nicht weiter davon entfernt sein, das zu sein. Also, mir fällt ein einziger Fehler ein, der er in dieses ganze Jahr gemacht hat. Das war im Bilbao-Spiel, hat er einen Fehlpass
Ja,
gespielt.
ja.
Was auch primär auf ein Missverständnis zurückverzogen
Ja.
war. Aber, also, er hat garantiert mehr Fehler gemacht als solche, aber zumindest keine, die
Gravierende
so
Fehler und.
elementar waren, die jetzt irgendwie zu Gegentoren geführt haben oder so. Zumindest jetzt in meiner persönlichen Wahrnehmung.
Definitiv.
Was ein Spieler, den ich versuche noch so ein bisschen selber zu greifen, deswegen interessiert mich da deine Meinung noch, ist Fadi Sakelein. Das ist ein klassischer Flügelspieler, hat eigentlich primär auf der linken Seite gespielt, kam nicht letztes Jahr, ich meine, er hat letztes Jahr schon 17 hier gespielt, kam also vor 2 Jahren aus Berlin. Und über den wurde mir auch enorm viel Positives gesagt. Ich finde, ihm hat es sehr gut getan, dass er auf die rechte Seite gezogen wurde, weil er einfach jetzt gezwungen ist, ein bisschen anders zu spielen. Und während das ja eigentlich eine hervorzuhebende Qualität bei einem Flügelspieler ist, dass er immer wieder das 1 gegen 1 sucht, ich hatte bei ihm immer so ein bisschen das Gefühl, dass er in seinem Kopf immer schon so diesen Insta-Highlight-Clip sieht, den er dann schon so zusammenschneidet und dann eines Tages oder dann ein paar Stunden später postet, weil er eigentlich immer auf das Highlight-Play gegangen ist und versucht hat, von der linken Seite in die Mitte zu ziehen und eigentlich immer den Weg ins lange Eck irgendwie den Schlenzer zu finden. Und auf der rechten Seite war er dann eben gezwungen, ein wenig geradliniger zu spielen. Und seit er dann eben den Flügelwechsel dann primär übernommen hat, einfach auch aufgrund der Personalsituation, sowohl beim Premier League Internationals Cup als auch bei den letzten U19 Spielen, hat er mir um ein Vielfaches besser gefallen. Ich weiß nicht, ob du da ansatzweise dieselbe Observation gemacht hast.
Auf jeden Fall. Also ich will noch kurz sagen, Fahrenhorst mit 90% seiner Pässe, die in dieser Saison ankamen. Also das ist eine gute Quote.
Halt
Es ist
absurd.
sehr absurd. Vor allen Dingen in einem U-Jugendbereich. Aber ja, bei Sakelein stimme ich dir auf jeden Fall zu. Hat ja damals sogar Ablöse gekostet. Also ist auf jeden Fall ein Talent gewesen, wo wir bereit waren, Ablöse zu zahlen. Und ich meine, er wurde ja auch degradiert während der Saison kurz in die U17. Hat da, glaube ich, sogar ein Spiel
Ja,
gespielt.
ich meine schon. Aber so im Herbst
Genau, im
müsste das
Herbst war
gewesen sein. Da hat
das.
er,
Ja,
ja.
richtig. Und also ihm wurden viele Leute vorgezogen im ersten Abteil der Saison. Und irgendwie hat er, ich stimme dir dazu, er hat viele eigensinnige Szenen auch gehabt, viel sich selber gesucht oder wollte sich selber in Szene setzen. Und ich finde auch, man hat richtig gemerkt, dass er auch so ein Teamplayer geworden ist in der Rückrunde. Ich hatte ihn auch eigentlich als einen kleinen Shout, dass er vielleicht sogar in der U23 schon mal schnuppern durfte oder darf. Ich schau mal, also ich hoffe, er kann sich im Sommer da vielleicht beweisen, weil er hat so gute Anlagen, er ist so ein toller Kicker, ein Dribbler, so also dieser klassische Flügelspieler eigentlich, den jeder haben will. Nur er sieht einfach seine Mitspieler nicht und das ist ein großes Problem, vor allem im U-Jugendbereich. Und da hoffe ich, wie du, einfach, dass er hat die Ansätze gezeigt und ich hoffe, dass er diese weiterträgt, das auch in den nächsten Jahren. Aber ich hoffe und denke auch, dass er schon in der U23 schnuppern wird im Sommer und wenn nicht im Sommer, dann im Winter.
Ebenfalls ein Spieler, den ich vielleicht noch mal nicht herausheben würde, aber mit ein paar Worte drüber verlieren werde, ist Tom Faust. Tom Faust ist ungefähr so groß wie meine kleine Schwester.
Er ist sehr klein, ja.
Und er ist wirklich nicht der Allergrößte. Aber der Typ kann kicken, meine Fresse. Also, ein Wuchchen Magier am Ball. Also, ich erinnere mich da jetzt aus dem Kopf heraus an eine Szene im ersten Spiel gegen Holstein Kiel, wo der Ball, glaube ich, von der rechten Position kommt und er wird angespielt. Ich hoffe, das kann ich jetzt ansatzweise erklären. Er mit einem Kontakt legt er den Ball praktisch einfach mit der Sohle oder mit der Hackensohle in den Laufweg von Sakelein, der halt einfach nur noch einschieben muss. Das war so eine geniale Vorarbeit, sowohl technisch als auch einfach vom Mindset, dass man den überhaupt dahin bringen kann. Es ist so überragend. Und was ich bei Faust so mag, ist, er weiß halt, dass er nicht der Größte ist. Und das führt auch teilweise zu sehr lustigen Szenen im 1 gegen 1 Gegenpressing, wenn da irgendwie ein Spieler ist, der irgendwie 3 Köpfe größer ist als er. Also ich glaube, der hat gegen Kiel einen Gegenspieler gehabt, der wirklich an die 1,90. Das sah schon lustig aus, muss man sagen. Und als er dann irgendwie an der Mittellinie gegen ihn stand und dann so den Innenverteidiger so anguckt, also lass mal lieber tauschen, das funktioniert hier, glaube ich, nicht so ganz. Aber der verteidigt einfach mit einer gewissen Giftigkeit, die schwer zu bekommen ist, glaube ich. Ich glaube, ohne die würde er bei weitem keine Chance haben, mit seinen physischen Gegebenheiten irgendwie erfolgreich zu sein. Aber mit dem, was er eben an Galligkeit und Mentalität mitbringt, ist er wirklich, wirklich interessant. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er beispielsweise auch vor einem Luke Fahrenhorst dann eben in der Startelf immer gestanden hat im Finale gegen Real Madrid, wenn wir jetzt auf den Internationals Cup sehen und da auch nicht wirklich abge oder aufgegessen wurde von viel größeren und viel physischeren Spielern.
Ja, also stimme ich da auch zu. Ich finde, er kommt sehr über Vertrauen, also Confidence, die er dann selber am Ball hat. Über die Saison hat er sich das ja auch erarbeitet. Am Anfang war er auch eigentlich nicht so primär in dieser Rolle. Ich bin der zweite Einwechselspieler oder ich bin der erste Einwechselspieler sogar, sondern hat auch oft auf der Bank gesessen, beziehungsweise nur so 9 Minuten oder so bekommen. Man hat sich das Stück für Stück erarbeitet und dann halt auch, wie du gesagt hast, da im Premier League International Cup gestartet. Ich würde auch einfach sagen, Fahrenhorst hat einfach nicht gespielt, weil einen Asil gespielt hat, einen Reiz gespielt hat. Die sind dann auch einfach auf der defensiveren Position einfach besser als ein Fahrenhorst. Aber genau, Faust ist offensiv wirklich auch wieder diese Kreativität und dieses Link-Up-Play mit den einzelnen Jungs. Läuft oder gibt die Tiefenläufe auch an, schickt die Leute, läuft auch selber viel. Finde ich auch ein interessanter Spieler und es ist halt oft leider so, dass es genau an der Größe, an der Körpergröße beziehungsweise einfach an der Physis für viele dieser Jungs scheitert. Und ich bin gespannt, ob es für ihn dann trotzdem weitergeht oder ob er auch einer von diesen Leuten sein wird.
Ja, es ist wirklich sehr, also ist halt so ein bisschen die Gunst der guten Tat. Aber also der Spieler, an den ich da immer wieder denken muss, ist Fritz Fleck, der auch
Ja.
wirklich ein Magier am Ball war, aber jetzt, glaube ich, mittlerweile in der zweiten von Borussia Mönchengladbach kickt,
Und es da auch
weil
gut macht.
da
Also er macht es
einfach.
auch da gut, muss man sagen. Also klar, seine Körpergröße hindert ihm trotzdem an vielen. Aber ich glaube, er hatte auch ein, zwei Scorer und so. Und ich glaube, er hätte vor allen Dingen unter dem Thomas-Boy-System viel
Ja,
besser
wahrscheinlich.
getragen. Und wäre Thulberg vielleicht früher weg gewesen, wäre Fleck auch noch hier geblieben. Aber naja.
Das ist natürlich wieder ein großes What-If.
Ja, das stimmt.
Jetzt habe ich den Punkt vergessen, den ich eigentlich machen wollte. Achso, genau. Dein Raum für Fehler ist halt einfach so viel kleiner, wenn du es halt physisch nicht ausmerzen
Genau,
kannst.
ja.
Also, Almu Kaba in der U19 konnte so viel mehr Fehler machen mental, weil er einfach größer und schneller ist als 90% seiner
Wie
Gegner.
viele Balleroberungen
Und
er immer hatte und auch jetzt immer noch hat, das ist, weil er einfach.
ja, also es ist ja wirklich, der Typ ist ein Banksafe.
Ja.
Also der wirklich absoluter Koloss, der Kerl.
Also er verliert die Bälle so
Und
oft, aber er gewinnt sie dafür auch so oft wieder zurück und hat dann auf einmal irgendwie bessere Situationen oder bessere Räume vor sich und kann diese dann ausnutzen. Es ist halt leider Fußball, das muss man leider so sagen, ja.
das stimmt. Also ich fand auch allein in dem Leverkusen-Spiel, wo er eingewechselt wurde, also Almu Kaba, der sah ja trotzdem noch aus wie a Man Amongst Boys. Also selbst die Leverkusen-Gegenspieler haben auf einmal gewirkt
Ja.
wie Winzlinge. Was natürlich auch nicht hilft, wenn du mental nicht bereit bist, wie er es beispielsweise zum Zeitpunkt war, wo er letztes Jahr gegen Leverkusen reingeschmissen wurde, als 90% der Viererkette auf einmal eine Erkältung hatten. Unglücklicher Zusammenhang und daran sollte man auch seine Leistung nicht festmachen, aber in dem Moment war er einfach mal nicht in der Lage, mit seiner Athletik die Fehler auszumerzen, weil Jeremy Frimpong einfach eine Topspeed von 37 km/h hat. Und wenn der auf einmal weg ist, dann holst du den halt nicht mehr ein, auch wenn du noch so physisch eindrucksvoll
Ja.
bist. Wie dem auch sei, wir gehen, glaube ich, mal, ich glaube, ich habe alles ein bisschen abgehakt hier, was ich mir aufgeschrieben hatte, oder möchtest du noch was zu U19 sagen?
Nö, ich glaube, wir haben alles
Alright.
abgehakt.
Traumhaft. Dann gehen wir mal zu U17. Auch wie gesagt, das habe ich bei der U19 schon erwähnt, 12 Spieler eben in die U19 gewechselt. Es gab auch einfach enorm viele Spieler, die eigentlich noch hätten U17 spielen dürfen, aber jetzt eben schon in der U19 gespielt haben, weil sie da eben mehr gefordert sind. Die eigentliche Achse, wie Thomas Bräuche sie bezeichnet hat, war primär Achter Kostolu, der Innenverteidiger Lenny Strössner, auch der Kapitän der ganzen Mannschaft. Die beiden, die eigentlich auch schon vom Talentlevel her U19-Spiel hätten spielen können, wurden dann eben in der U17 gelassen und dann eine sehr, sehr spannende Mannschaft um sie herum aufgebaut, trainiert von Trainer. Das ist nicht Carsten,
Marco
Carsten war der
Lehmann,
andere.
Carsten
Marco
Gorges,
Lehmann. Ich wusste,
Christian
Lehmann wusste
Eriksen,
ihn
ja.
noch, aber Carsten hat sich falsch angefühlt. Die überragenden Spieler, wie gesagt, Kostolu, Lenny Strössner und eben der Mann, der in aller Munde ist, Hamsatar Mohamadou, der ja auch schon sein erstes Youth League-Spiel gemacht hat und da direkt getroffen hat. Neben Till Burkhardt und Kieran Hagemann, die eben schon in die 19 aufgestiegen sind zur Hälfte der Saison. Die Vorrunde wurde als erster abgeschlossen, insbesondere der Last-Minute-Derby-Sieg mit zwei absoluten Wahnsinnstoren von Till Burkhardt. Also, wenn ihr wirklich, wir geben hier viele Anschauempfehlungen, aber wenn ihr nur 5 Minuten habt oder nur 3 Minuten, dann guckt euch mal bitte die letzten Minuten vom Spiel gegen Schalke an. Die gibt's auch auf jeden Fall auf YouTube, alleine die Highlights. Das waren schon Wahnsinnstore, die Till Borkert damals erzählt hat, der, ich glaube, auch immer noch 15 ist. Mittlerweile, nee, 16 ist er mittlerweile geworden. Aber zu dem Zeitpunkt eben als 15-Jähriger dann eben eine Flanke, die so ein bisschen verunglückt ist, aber dann irgendwie einfach immer länger wird. So ein bisschen wie Christian Pulisic damals vor, oh, das sind jetzt fast schon 9 Jahre her, ach du Scheiße, werden wir alt, gegen Stuttgart, dass die einfach immer länger wird und keine Chance mehr hat für den Keeper. Dann hat er eben den Ausgleich damit erzielt und danach kam der Ecke rein und der knallt das Ding einfach verrückt zum 2-1 rein. Das war halt schon geil. Auch der 1-3 Auswärtserfolg gegen Bochum, mit dem man dann eben die Tabellenführung erobern konnte, ist da eben zu erwähnen. In der Endrunde ging es dann zuerst gegen Borussia Mönchengladbach, in dem man in einem, ich würde sagen, ausgeglichenen Spiel dennoch mit 4-1 meiner Erinnerung nach gewinnen konnte. Und auch danach gegen Hoffenheim hat man zumindest in der zweiten Halbzeit eine sehr gute Figur gemacht. Wie würdest du denn grob die U17-Saison nicht zusammenfassen, aber mal ein paar Worte darüber verlieren?
Ja, du hast es sehr gut zusammengefasst. Ich fand auch, dass man vor allem im Viertelfinale in der zweiten Halbzeit sich eigentlich schon das Unentschieden eigentlich verdient hätte. Es war hinten raus ein echt gutes Spiel. Man hat ja auch in der U17 im Viertelfinale, nee, Achtelfinale gegen Gladbach, hat man ja auch gegen einen Neuzugang gespielt, der in die 19 kommen wird, Pini Poba. Der hat da noch in der Gladbacher U17 gespielt. Ja, es war, wie man auch in der U19 schon gesagt hat, in der U17 viele Verletzungen. Wir haben mit Paul Hanning, den Stammkeeper, den eigentlichen Stammkeeper, der, glaube ich, die Hinrunde komplett gespielt hat, hat sich dann komplett verletzt. Bis jetzt ist er immer noch. Und der Backup-Keeper Etienne Steuer, beziehungsweise Julian Droste, haben beide nicht performt. Dadurch musste Bennett Birtner hochgezogen werden, der dann auch das Achtelfinale gespielt hat. Und ja, es viele Rückschläge, viele Ausfälle, viele U19-Abstellungen. Und trotzdem sind das gute Zahlen. Also Platz 1 in der Vorrunde, Platz 2 in der Hauptrunde, wie du schon gesagt hast, und das Viertelfinale. Das ist eigentlich es ist eine gute Ausbeute für einen wirklich sehr, sehr jungen Jahrgang und auch für viele neue Spieler und auch wieder viele Verletzungen. Also, wir haben auch Cizopoulos, Innenverteidiger auch, der das Jahr, die Saison mitgemacht hat, angefangen hat, auch als Startelf-Innenverteidiger neben Strössner, der auch debütiert hat in der UEFA Youth League, ich glaube mit 15 Jahren und 6 Monaten, 7 Monaten, lass mich lügen, und fällt leider auch aus seit Winter. Das sind leider die Probleme, die sich auch aufgrund des jungen Alters mit der hohen Belastung durchziehen. Ich hoffe, das kriegt man auch viel mehr im Griff in den nächsten Jahren. Aber auch hier vor allen Dingen auch Chapeau an den Trainer Marco Lehmann, der sich ja quasi 2 Jahre lang diesen Jahrgang gezüchtet hat oder mit ihnen trainiert hat, U16 und jetzt U17. Und ja, also fand ich auch schön anzusehen, die vielen Spieler auch, dass Dortmund gegen Gladbach vor allen Dingen das Spiel im Achtelfinale war, sehr schön anzuschauen.
Definitiv. Das übrigens auch vom BVB hochgeladen mit Thomas Broich tatsächlich als Co-Kommentator. Da lernt man einiges, wenn man sich das Ding anguckt. Also ich glaube, ich habe mir mittlerweile 2 oder 3 Mal ganz reingezogen, einfach nur um dem Kommentar zu lauschen.
Ja, er erzählt viel und ja, er hat auch gemeint, dass am Anfang des Jahres es gar nicht so rosig aussah, die U17. Man eigentlich dachte, man läuft da ein bisschen gegen die Wand, weil die Jungs in der Vorbereitung sehr, sehr schlecht aussahen, gar nicht harmoniert haben und so, sich das aber Stück für Stück immer gesteigert hat und ja.
Wie einfach es gehen kann, wenn man einfach mal sich einspielt. Fußball ist so, also Sport allgemein ist so ein krasses Momentum-Ding, das ist so krank, wenn du drüber nachdenkst. Also auch sportübergreifend.
Momentum ist immer gut.
Ja. Ich habe ihn eben angesprochen. Magst du einmal den Topstar der ganzen Truppe beschreiben?
Hamzat Mohamadou?
Yes, sir.
Ja, wo soll man da anfangen? Der Junge ist wirklich ein Spieler, den hast du nicht so oft in den eigenen Reihen. Der Junge ist 15, also ist im März ist er 15 geworden und es ist einfach ein überragender Flügelspieler. Hat 14 Scorer, glaube ich, gemacht in dieser Saison, bis er jetzt auch ausgefallen ist. Länger wird das auch sein, also er wird die Sommervorbereitung auch sehr wahrscheinlich verpassen. Und er ist einfach ein ein Dribbler, ein abgezockter Spieler, der voller Selbstbewusstsein trotzt, der eine gute Physis hat für sein Alter, der schnell ist, wendig, ein gutes Auge auch hat. Und ihm traue ich ganz viel zu. Gab ja auch schon die Berichte, PSG sei dran gewesen, etc. pp. Und er hat sich trotzdem für uns entschieden. Und also er wird sehr wahrscheinlich in die U19 hochgezogen werden, auch wenn ich das vielleicht nicht so als den besten Schritt erachte, jetzt je nachdem, wie gut er aus seiner Verletzung kommt. Aber der Junge ist ein sehr, sehr geiler Kicker. Ich würde sogar behaupten, besser oder auf demselben Niveau wie Matthijs Albert als er auch 15 war. Man spricht so, als wäre er schon 20. Albert ist ja auch erst noch sehr jung, aber es ist trotzdem ein wirklich wahnsinniger Kicker. Und ja, man kann ihn eigentlich gar nicht so gut beschreiben. Man muss ihn auch spielen sehen. Also, wenn ihr da irgendwas immer habt, es gibt auch YouTube-Videos von ihm, so Highlight-Zusammenfassungen und so. Der Junge ist wirklich überragend. Also, ja.
Wenn wir schon von Highlight-Zusammenfassungen sind, ich habe neulich gesehen, dass es ein Till Burkhardt-Highlight-Tape gibt.
Das gibt's
Da war
auch.
ich schon wieder absolut begeistert.
Genau so ein
Ist
Spieler.
vermutlich.
Also auch Out of the
Ja.
World, der Typ, das, naja, in dem Alter, das
Das
muss man
wäre
immer
tatsächlich
dazu
mein
sagen.
Job gewesen. Also ich bin ja hier auch im Podcast schon, oder nicht im Podcast, aber auch bei in Schwarz-Gelb intern, der große Verfechter von Till Burkhardt. Und ich habe selten einen so schlauen Spieler in so jungen Jahren
Ja.
gesehen. Also, wie er sich positioniert, alleine bei den Ballannahmen und wie flink der mit seinen Gedanken ist. Und das gepaart mit technischer Raffinesse ist einfach wirklich eine Wonne beim Zusehen. Ihr hört vielleicht schon raus, wir verlieren uns hier ein wenig in den Superlativen.
Das stimmt.
Deswegen müssen wir eigentlich das Ganze jetzt auch schon ein bisschen ab oder ein bisschen verkürzen, sonst küren wir hier den nächsten Ballon d'Or-Sieger, bevor sie überhaupt in die Profimannschaft hochgezogen werden. Folglich, also, wenn ich würde meinen Job hier nicht wirklich machen, wenn ich dich jetzt nicht ein wenig zu den Kaderumstrukturierungen befragen würde. Sven hat auf Twitter großartige Threads gemacht, sowohl zu U23 bis runter zu U17, wie das Ganze aussehen könnte in der nächsten Saison, wenn ihr euch das Ganze ein bisschen detaillierter anschauen möchtet, könnt ihr das super, super gerne machen. Ich glaube, wenn wir das jetzt in der Ausführlichkeit besprechen, der du es da gemacht hast, sind wir hier übermorgen noch nicht fertig. Deswegen vielleicht ein bisschen limitiert auf wenige Spieler. Wer wären denn die größten Kader-Moves, die sowohl intern als auch extern passieren für U23, U19 oder U17?
Genau, also ich berichte ja ein bisschen mehr auf Twitter über den Nachwuchs und da ist jetzt viel schon passiert, vor allen Dingen in der U23. Wir haben viele Kaderbewegungen in der U23 jetzt schon. Wir haben mit Aaron Held, stammt heute aus der U19, und Echi Basi, über den wir ja schon gesprochen haben, zwei Jungs, die auf jeden Fall fest schon in die U23 wechseln werden. Viele Schattenkandidaten in der U19, die sehr wahrscheinlich oder hoffentlich auch ihren Weg in die U23 gehen werden von der U19, und wir haben viele externe Spieler. Also wir haben jetzt schon, lass mich lügen, das ist vier oder fünf externe Neuzugänge aus der U23. Das könnte darauf schließen, dass wir ganzjährig an der neuen U21-Liga teilnehmen werden. Vielleicht sprechen wir da gleich nochmal drüber. Genau, aber wir haben auch vor allen Dingen in der U19 haben wir schon einen offiziellen, keinen offiziellen, inoffiziellen Zugang. Das ist Liam Claude Kanté, das ist ein 19-jähriger kroatischer oder kroatisch-französischer Innenverteidiger, sehr groß, physisch stark. Genau, da wird's auch oder gibt es auch genug Berichte und Videos, wenn ihr euch die anschauen wollt im Internet, der auch kommen wird. Und wir haben in der U17 auch die ein oder andere Bewegung, die kann ich noch nicht sagen, aber auch in den anderen jungen Jahrgängen, U15 oder U16, kommen auch noch viele Spieler dazu, weil es auch leider nicht viele Spieler schaffen, und auch weil wir viele Jahrgänge haben, die nicht so unbedingt jetzt das Qualitätsmerkmal haben, das sich ein Broich oder ein Schaffran wünschen. Die U16 hat leider keine so gute Saison gespielt, und da sind zwar viele dabei, die sehr wahrscheinlich in die U17 kommen werden im nächsten Jahr, aber auch ein paar, die es erstmal nicht schaffen werden, den Sprung, beziehungsweise noch länger in der U16 bleiben werden. Ich könnte jetzt hier Name-Dropping betreiben mit Leuten, die ich cool finde, die jetzt in die U17 und die U19 kommen, aber weiß nicht, ob das jetzt zielführend wäre.
Ich glaube, das könnte tatsächlich ein bisschen schwierig werden, da jetzt den Überblick zu behalten. Ich bin sicher, wir haben schon einige Namen hier gedroppt, die Leute, oder wir haben genug Namen gedroppt, dass die Leute hier nicht schon abgeschalten haben.
Ja.
Kommen wir also zum Abschluss unserer heutigen Episode. Und ich habe mir überlegt, weil wir sind ja hier im Jugendbereich und ich als riesen NFL- bzw. amerikanischer Sportfan bin natürlich unglaublicher Draft-Ultra. Und folglich versuchen wir jetzt einfach mal, jeder drei Spieler zu draften, auf die wir praktisch unseren eigenen Chip setzen würden. Also ausgehend davon, du müsstest jetzt dein Haus und Hof darauf setzen, dass der Spieler eines Tages Stammspieler bei Borussia Dortmund ist. Das Ganze wird als Snake Draft gemacht. Sven als erster oder als Gast darf den ersten Pick machen. Danach bin ich zweimal dran, danach Sven zweimal und danach würde ich das Ganze wieder schließen. Also, ich würde vorschlagen, wir zählen die Spieler nicht dazu, die schon Profi-Einsätze haben. Also,
Okay.
also da Albert, Inacio und
Also Hackner
Reggiani.
auch nicht? U23?
U23 würde ich sagen schon, aber Profispiele würde ich ausschließen.
Okay. Also meine,
Wen würdest
das wäre
du
jetzt mein
als
erster
erstes draften?
Pick. Also wenn wir U23 nicht dazu zählen als Profispieler, dann nehme ich hier Moussa Kaba direkt.
Wäre tatsächlich auch mein Pick gewesen.
Also er ist nicht ohne Grund
Den haben wir
schon.
noch gar nicht so
Genau,
Profil, so das Profil haben wir noch gar
das
nicht
ist
erklärt, ne?
leider so schade, dass er so viel und so oft verletzt war jetzt in dieser Saison. Aber der Junge ist nicht ohne Grund im Trainingslager gewesen, der Junge ist nicht ohne Grund in Frankfurt auf der Bank gewesen. Er ist ein so cleverer Spieler, 1,96 groß, glaube ich. Und einfach,
Ja, oder 1,97.
genau.
Also ich habe neben ihm gestanden, zweimal beim
Ja.
U19-Spiel. Ich musste wirklich den Kopf in den Nacken
Ja.
werfen, um ihm ins Gesicht zu
Also
schauen.
ein ganz cooler Typ auch und seit der U9 oder U11 auch schon beim BVB, also ziemlich früh auch schon bei uns gewesen und ja, toller Typ, Mittelfeldspieler, habe ich glaube ich auch noch gar nicht gesagt. Sechser, macht
Absolut.
da eigentlich primär
Kleine
Sechser.
Sechser, klassischer Anker und das ist wirklich der Spieler, wo ich mir am meisten wünsche, dass er funktioniert. Sowohl aufgrund dessen, was Sven gerade gesagt hat, dass er eben schon 800 Jahre in diesem Verein drinsteckt, aber auch einfach, also dieses Profil finde ich so spannend. Also diese physische Imposanz gepaart mit einer absoluten Ruhe am
Genau, die
Ball,
Ruhe am Ball
das könnte schon enorm
das ist
cool werden.
dieses, ich finde, viele unserer Jungs haben dieses Flair, diesen Baller-Vibe. Also ich kann diesen Baller-Vibe nicht definieren, aber ich finde, Moussa Kaba hat diese Leichtigkeit am Ball, er kann den Ball gut führen, er kann den Ball gut behaupten. Und das ist bei vielen unserer Jungs so, auch dank unserem Individualtrainer Matthias Schiele. Aber das ist wirklich für mich auch ein großes Geschenk von vielen Jungs bei uns, dass sie mit dem Ball so vieles können und so variabel sind. Und das ist bei Moussa Kaba auch ein ganz großer Punkt, das ihn ja auch so interessant macht, auch für einen Nico Kovac.
Ja, also es hat einen Grund gehabt, dass Moussa Kaba noch vor Albert und Inacio im
Ja,
Profikader gestanden hat.
auch durch
Also,
seine Arbeitskraft.
das
Also er hat auch anscheinend viel
absolut.
mehr gemacht im Trainingslager, hat sich viel besser reingehauen und das ist halt einfach der Verdienst, den er dann da hat. Das ist schon toller Junge.
Ich hätte ihn tatsächlich auch an Nummer 1 gepickt und jetzt hast du mich ein bisschen in Zwickmühle gebracht, weil
Ja.
ich schwanke
Ah, du machst jetzt ein Pick oder
zwischen
zwei?
zwei Spielern.
Du
Wie
machst jetzt
bitte?
ein Pick oder zwei?
Ich würde sagen, ich mache
Okay, du
zwei.
machst
Das
zwei,
ist.
ja, okay.
Wir können. Ja, doch, wir machen
Ja.
zwei. Das mit Snake Draft ergibt mehr Sinn. Das heißt, könnte jetzt beide nehmen. Gehe ich halt wirklich aufs Ganze, weil meine beiden Spieler beide noch ein wenig, ich sage jetzt mal, roh sind in der Projection.
Okay.
Ich sag einfach fuck it. Ich nehme Jan-Luca Riedl und Till Burkhardt.
Oh, okay. Krass.
Riedl ist halt das Problem, er ist für den Innenverteidiger nicht der
Ja,
allergrößte.
das ist, ja, das, ich hoffe, er kriegt noch ein, zwei Zentimeter, aber das ist auch sein größtes Problem. Sonst
Das
wäre
stimmt.
er
Ich
schon
kann mir aber auch
längst.
vorstellen, dass er ein cooler Rechtsverteidiger werden
Das kann
könnte.
sein, ja.
Weil, also so ein bisschen so Julian Riasson-esque in der Bissigkeit, halt nicht ganz der offensive Spieler,
Der offensive
aber
Output ist wirklich marginal bei ihm. Und dann müsste es
ja.
auch langsamer anfangen, glaube ich, mit Spielzeit auf der RV oder aktive
Das
Spielzeit auf
wird
der
natürlich
RV.
spannend. Aber wie
Ja.
gesagt, ich habe selten einen Spieler gesehen, und das hat Thomas Broich mir auch in dem Interview gesagt. oder beziehungsweise nach dem Interview selten einen Spieler getroffen, der so geil darauf ist zu verteidigen. Also, wie gesagt, ultra geiler Spieler. Und ich, also ich, wenn ich zurückerinnere, bei dem letzten Heimspiel in der Hauptrunde, genau gegen Schalke, das 3-3, hat er sich schon wieder verletzt. Und das waren zwei Spiele, nachdem er eigentlich von seinem Innenbandriss zurückgekommen ist. Und ich habe damals als Ferndiagnostiker natürlich schon wieder die Schwarzmalerei betrieben und gesagt, er ist schon wieder raus. Dann hat er aber zwei Wochen später schon wieder auf der Matte gestanden. Typ. Also
so,
wir hoffen einfach, dass er eine gesunde Saison spielt, dann sehe ich da wenig, was ihm im Weg stehen sollte.
Er hat so viel Hunger auch in sich. Also
ja.
Gut.
Und wie gesagt, Till Burkhardt ist schichtüberragend. Ja. Der Typ ist zwar noch ein Lauch, das klingt jetzt viel aggressiver und viel. Der Typ ist halt 16, also der ist halt wirklich noch relativ dünn, relativ klein, aber wirklich ein Magier am Ball.
Das stimmt, ja. Und hat auch noch viel Konkurrenz vor sich, jetzt allein schon für nächstes
Jahr.
Das
stimmt.
Also Heu und Faust werden nicht hochgezogen in die U23, oder sehr wahrscheinlich, würde ich einfach mal so behaupten. Und ja, wir haben auf jeden Fall viel Qualität nächstes Jahr in der U19, die sich betteln muss.
Ich bin gespannt auch, auf welcher Position er spielen wird, um ehrlich zu sein.
Ja, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich dieses Zentrum entwickeln wird und vor allem, was Hirschnagel daraus machen wird.
Absolut. Möchtest du Pick 4 verkünden?
Ja, also das war eigentlich mein... Mit dem, also eigentlich war das der Spieler, den ich sogar vor Moussa Kaba eigentlich picken wollte, aber dann Kaba doch genommen habe, wo ich dachte, dass du den auch eigentlich nimmst. Das ist Enzo Duarte.
Ja, ich bin ehrlich, er ist mir so ein bisschen jetzt über... Also ich habe mir nur so eine kleine Liste runtergeschrieben. Wenn er mir schneller ins Auge gefallen wäre, hätte ich ihn vielleicht statt den Luka Riedl genommen. Aber auch einfach geil. Also der Typ heißt Enzo Duarte dos Santos.
Ja, Enzo de Pina dos
Santos. Der kann eigentlich nur ein Profi werden.
Ja, der Junge
ist... Ein mehr Baller-Name geht gar nicht.
Der Junge ist verrückt. Er ist ja auch schon Nationalspieler Luxemburgs. Wird jetzt auch schon wieder nominiert für die gegen Italien, wo er sehr wahrscheinlich auf Ignacio treffen wird, der ja auch sehr wahrscheinlich nominiert wird. Aber wir haben, also das ist ein einzigartiger Typ. Der hat gegen Real Madrid im Premier League International Cup eine Leistung abgeliefert, hat ja sogar einen Assist geliefert und eine Leistung gehabt. Er hat sich null von dem Reiz, von dem Asyl und auch von keinem Real Madrid-Spieler, er war nicht schlechter, er war einer der Besten auf dem Platz. Und ich hoffe, dass er in die U23 schon hochgezogen wird nächstes Jahr und dann, ja, hoffe ich, dass es für ihn sehr schnell auch sehr weit geht, weil er auch einfach diese Arbeitsraten hat, der sich auch überall reinschmeißt. Ich habe auch vorhin schon ein bisschen gesagt, Bellingham-esque. Ich finde auch so, seine Bewegungen und so deuten auf jeden Fall viel darauf hin, dass er sich da auch viel abguckt vom Spielstil. Ja, und ich hoffe einfach, dass es für ihn weit kommt oder weit geht.
Ich bin gespannt. Also, ja, wie gesagt, geiler Spieler. Geiler Spieler. Also, der war wirklich eine absolute Instanz auf der rechten Acht. Ich bin hochgradig gespannt, was nächste Saison passiert.
Und trotzdem dieses
Jahr... Da ist tatsächlich noch ein Pick.
Enzo wollte ich noch sagen, dass er trotzdem dieses Jahr viele kleine Wehwehchen hatte, muss man natürlich auch sagen. Ich hoffe, das kriegt er in den Griff, auch weil er, hat er selber gesagt, im letzten Drittel, sag ich jetzt mal, der Saison auch gar nicht so richtig zu 100% fit war und sich jedes Mal durchgequält hat. Ich glaube, er ist auch die letzten Spiele nie so richtig über die volle Distanz gegangen. Ein paar Mal, aber das ist so ein bisschen, er hat auch gesagt, er hat sich viel gequält und so. Ich hoffe, dass er da einfach mit neuer Frische, neuer Energie reinkommt. Ja, und das sind jetzt ja auch obvious Picks, aber ich sollte mir wieder auf Flügel stellen, nämlich Mohamedou, weil der Junge dann doch auch für mich zu viel am Ball kann, als dass er irgendwie nicht in diesem BVB-Kosmos nicht durchkommt. Also der Junge ist einfach zu gut und ich hoffe, dass er auch trotz seines jungen Jahrens cool bleibt und einfach seinen Weg geht und dann glaube ich auch, dass es auch in die erste Mannschaft gehen kann, wie bei Albert.
Ja, ich glaube, wenn du ihn nicht genommen hättest, hätte ich ihn jetzt wahrscheinlich genommen. Ist halt schwierig zu projecten, weil er eben noch sehr jung ist und jetzt eben auch schon Verletzungen hatte. Also da kann auch ganz, ganz viel passieren. Jetzt gucke ich hier auf die Liste. Und überlege, also es gibt zwei Spieler, die ich ohne Probleme hier nehmen würde. Aber über beide haben wir schon gesprochen. Und einfach nur, um den Namen nochmal zu erwähnen und weil ich eigentlich fand, dass er insbesondere in der Hauptrunde sich enorm gesteigert hat, gehe ich mit Romeo Ritter.
Oh, ja.
Linksfuß als Innenverteidiger natürlich immer ein spannendes Profil und die Vergleiche mit Nico Schlotterbeck liegen ein wenig auf der Hand. Aber ich weiß noch, dass ich wirklich morgens auf Schalke gesessen habe, in diesem neuen Parkstadion heißt das Ding, glaube ich, und ich war begeistert von seinen langen Bällen. Also, der hat die da wirklich reihenweise rausgekloppt und ich habe dann nach einem Kumpel geschrieben, we might have Nico Schlotterbeck at home. Und boah, das war schon echt überragend. Ist wirklich rustikal im Zweikampf, hat einen guten Aufbau, eigentlich ein besseres Stellungsspiel als viele andere seiner Kollegen. Hat mir wirklich, wirklich imposiert, ob er jetzt mit der aktuellen Konkurrenz, ob er den Konkurrenzkampf annimmt in der U19, der U23, ist abzuwarten. Also es kann sein, dass er früher weg ist, als uns lieb wäre. Deswegen ist er vielleicht eigentlich, wenn wir wirklich frei nach der Definition gehen, wer wird am ehesten Stammspieler bei Borussia Dortmund, immer schwierig. Aber wir haben über alle anderen Spieler, über Luke Fahrenhaus haben wir schon gesprochen, über Taichan Echibasi haben wir gar nicht intensiv gesprochen, wir haben über Tim Degener gesprochen, über Fadi Sakelein gesprochen. Ich finde die alle unglaublich interessant, aber der Unterschied zu Romeo Ritter ist nicht so groß, dass ich ihn jetzt nicht nehmen würde und nicht zumindest noch mal ein paar Worte über ihn verlieren würde.
Das stimmt, ja.
Alles klar, dann haben wir sowohl Dokument als auch meinen schlauen Zettel hier. Haben wir nicht. Ich habe Quatsch erzählt. Hier ist noch eine Kategorie, die nennt sich My Guy. Gibt es einen Spieler, bei dem du signifikant höher bist als der Rest? Kommt auch wieder aus der ganzen Draft-Welt und ist da einfacher, weil es ungefähr 400 Spieler pro Jahrgang gibt, die man sich irgendwie angucken kann und bei einem Spieler ist man garantiert höher als der Konsens. Gibt es im Borussia Dortmund Jugendkosmos einen Spieler, der deiner Meinung nach so ein bisschen zu sehr unterm Radar läuft?
Ja, ist ein bisschen schwierig, jetzt sich direkt nur auf einen zu fokussieren. Also ich würde jetzt einfach mal Danilo Kräfsun und Cicopoulos shoutouten wollen. Das sind jetzt nicht meine Picks, aber Kräfsun hat sich auch super entwickelt. Man hat ja auch eigentlich immer gedacht, ja, der wird hochgezogen und jetzt ist er ein bisschen in der U23 und dann schauen wir mal und er sitzt seinen Vertrag ab. Aber der Junge hat sich echt gemacht und ist auch ein Mehrwert für uns als Eigenwechsel, auch bei der Kaderregistrierung. Cicopoulos, auch ein sehr, sehr cooler Innenverteidiger, sehr, sehr cooler Kicker, der leider verletzt war. Aber mein eigentlicher Pick ist Johann Jentsch, also Flügelspieler bei der U17 von Dortmund. Und viele reden nicht über ihn, aber ich finde seine Spielweise, also er hat schon eine gewisse Eleganz am Ball und zieht sehr schön das Spiel so auf sich und auch viele Gegner auf sich und kreiert dadurch Räume. Und der hat mir vor allen Dingen dann auch in den K.O.-Wettbewerben oder in den K.O.-Finals bei der U17 gut gefallen. Und ja, ich bin gespannt, was er in der U19 machen wird. Und er ist für mich auf jeden Fall einer, der eher unter dem Radar fliegt und dem ich auch trotzdem, trotz der hohen Konkurrenz auf der Flügelposition in der U19, trotzdem viel Spielzeit ausrechnen werde.
Wäre tatsächlich auch jemand gewesen, den ich auch noch mal gerne zumindest erwähnt hätte. Also, ich habe U17 Spiele, ist immer schwierig, ein bisschen zu gucken, wenn man nicht live vor Ort ist, weil da deutlich weniger einfach frei verfügbar im Internet zur Verfügung steht. In dem Gladbach-Spiel, das ich mir auch, wie gesagt, öfters angeguckt habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch Jannis Tunkel hat mir sehr gut gefallen, auch wenn der anscheinend nicht ganz so konstant in seinen Leistungen ist, beziehungsweise das ein bisschen überraschender war, die Leistung gegen Borussia Mönchengladbach.
Wurde ja auch erst
Ich finde
hochgezogen,
das.
also kam ja auch aus der
Ja, absolut.
U16 im Winter, meine ich.
Ja. Ansonsten, mit Tim Degener hab ich genug Lob gepriesen. Ich fand, Miguel Adja hat eine wirklich starke U19 hin, also Rückrunde, sage ich jetzt einfach mal, gespielt. Dafür, dass Degener die ganze Zeit verletzt war. Insbesondere mit seinem physischen Profil als wirklich, wirklich schneller Außenverteidiger.
Ja, also stimme ich zu. Er hat halt leider das Problem, dass er öfters auch wieder verletzungsanfällig war. Sollte ja auch eigentlich zur U17 WM mitreisen für die Schweiz, aber hat sich auch, ich glaube, im Camp sogar erst verletzt, also im Vorbereitungscamp bei der U17 bei der Schweiz. Und ja, noch ein wenig limitiert, würde ich sagen, und wird, glaube ich, auch leider nicht den den Sprung schaffen, weil sein Vertrag auch ausläuft. Aber auf jeden Fall ein cooler Spieler, der sich auch auf jeden Fall gesteigert hat, das muss man auch sagen. Wie viele Jungs in der Rückrunde, das muss man auch einfach mal sagen, in der
Ja,
U19-Rückrunde.
das
Also,
stimmt. Also da gab es echt viele,
wie
die
die ihre Konstanz
von
gefunden
jetzt auf
haben.
gleich hochgezogen
Ja.
wurden und den Schritt besser gemeistert haben, als man vielleicht hätte erwarten können.
Definitiv, ja.
Alles klar. Dann bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken und du darfst den Leuten gern noch mal sagen, wo sie dich finden können im Internet.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Also, es ist jetzt mein zweiter Podcast überhaupt jemals. Deswegen hoffe ich, dass ich so viel Input wie möglich gegeben habe. Und ja, finden könnt ihr mich eigentlich nur auf Twitter, @BorussiaSven, wenn sich da noch jemand rumtreibt. Und wenn nicht, ja, dann hört man sich vielleicht in irgendeiner Kommentarsektion oder so. Oder in den nächsten Jahren hört man vielleicht noch mal mehr von mir. Ja, aber
Ich bin
trotzdem
gespannt.
vielen Dank.
Stets, also mir war es ein absolutes Fest, jemanden zu finden, der meinen Enthusiasmus zu diesem ganzen Jugendkosmos, sage ich jetzt einfach mal, teilt. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt, Feedback, alles andere an auf Ohren. Podcast@schwarzgelb.de, ich laber hier schon wieder Scheiße. Es ist schon einfach wirklich warm und ich muss auch einfach gestehen, dass das der erste Podcast war, den ich hier selber gehostet habe. Es mag ein wenig chaotischer sein, als wenn Jens, Fanny oder Yannick das Ganze moderieren, aber wir müssen hier einfach die Fehlerkultur etablieren, die es auch im BVB-Nachwuchskosmos gibt. Folglich bleibt mir nichts mehr anderes zu wünschen, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Heya BVB!
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.